Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 23. September 2024. In der Schweiz hatten wir ein großes Abstimmungswochenende und ich habe meine Sendung eingeleitet mit einem rückhaltlosen, bewundernden Plädoyer für die direkte Demokratie. Wir Schweizer müssten noch viel dankbarer dafür sein, dass unsere Vorfahren eine Errungenschaft, eine zivilisatorische Errungenschaft erkämpft hätten, um die wir zusehends beneidet werden, vor allem auch in Deutschland. Mehr direkte Demokratie ist ein Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Denn immer mehr Leute haben das Gefühl, und wie ich meine, zu Recht, dass eben die Regierungen sich angewöhnt haben, verschärft seit der Corona-Pandemie, einfach über die Köpfe der Leute hinweg zu regieren. Und wenn man sich dann auch noch erfrecht, dagegen Protest einzulegen, seinen Unmut zu bekunden, dann wirst du noch zusammengestaucht, zusammengefaltet als Verschwörungstheoretiker, als Schwurbler und neuerdings als Rechtsextremer. Und das hat ja eine prominente Deutsche einmal zur Aussage verleitet, man sei heute in Deutschland ja schon rechtsextrem, wenn man sich morgens regelmäßig die Zähne putze. Also hier findet ein Missbrauch nicht nur von Begriffen und den damit verbundenen geschichtlichen Erfahrungen statt, sondern es ist eben auch Ausdruck einer sich institutionalisierenden Überheblichkeit, einer Arroganz, einer Reitpeitschen- und Herrenreiter-Allüre, die von immer mehr Wählern in Deutschland, aber eben nicht nur in Deutschland, Sie können das in Italien sehen, Sie können es in Frankreich sehen, in Österreich und auch in den USA. Die Leute haben die Nase voll von dieser Arroganz der Elite, die sich ja immer öfter als Scheinelite entpuppt, die den Laden nicht mehr im Griff hat. Schauen Sie mal, was in Frankreich los ist, wie dort die Regierung auf ganz dünnem Eis unterwegs zu sein scheint. Also jene Kreise, die jetzt den Ton angeben in der Politik in Europa, aber nicht nur in Europa, in weiten Teilen des Westens, denen schwimmen die Fälle davon. Das ist Demokratie und die Medien, das fällt auf, scheinen dieses Phänomen eben auch mit Begriffen der Überheblichkeit deuten zu wollen. Mir ist aufgefallen, gerade am Samstag in der Financial Times, da wurde der Aufstieg der FPÖ und auch der AfD in Deutschland vor allem als Triumph der Frustrierten und der Abgehängten und der Bildungsschwachen gedeutet. Da spüren Sie, wie eben auch die Journalisten Teil jener Arroganzblase sind, die sie doch eigentlich durchschauen sollten, bei der sie doch eigentlich die Luft rauslassen sollten. Nun, wie auch immer, das wird nicht verfangen und die direkte Demokratie, kein Zufall, dass ich sehr, sehr viele Zuschriften erhalte, die mir das immer wieder vor Augen führen, wie stark die Schweiz darum beneidet wird, dass sie eben diese direkte Demokratie hat, die alles andere als selbstverständlich ist und wir Schweizer müssen uns bemühen, dass uns diese direkte Demokratie, dass uns die Volksrechte, die am stärksten ausgeprägten Volksrechte der Welt, dass uns die nicht abgezwackt werden. Es gibt ja solche Bestrebungen im Inland, aber eben auch im Ausland, in der Europäischen Union, weil die Eurokraten, die Bürokraten haben es natürlich gar nicht gern, wenn diese unbotmäßigen Schweizer sich da den hochwohllöblichen Direktiven widersetzen. Aber das ist eben Demokratie. In der Demokratie ist der Bürger der Chef und die Politiker haben da gefälligst, sich am Chef auszurichten. Übrigens noch eine letzte Facette vom gestrigen Abstimmungswochenende in der Schweiz. Da gab es einen Rentenreformvorschlag, der ist krachend gescheitert, weil die Leute, das ist meine Interpretation, gesagt haben, für die ganze Welt habt ihr Geld, ihr verteilt da unsere Steuereinzahlungen freihändig, als ob es kein Morgen gäbe, aber wir müssen sparen, wir müssen den Gürtel enger schnallen, das geht nicht, wir erwarten von euch, dass ihr die Solidarität zu den Leuten, die bereits hier leben, dass ihr die an die erste Stelle stellt und eben nicht die Pseudo-Solidarität mit der ganzen Welt. Und die zuständige Bundesrätin, die Ministerin, die das verloren hat, die Elisabeth Bohm-Schneider, hat gestern im Schweizer Radio ein sehr bescheidenes Interview gegeben und gesagt, ja, Politik bedeutet eben, dass man auf die Leute hört, dass man versucht, Kompromisse zu schmieden, dass man sich verabschiedet vom klaren Ja und Nein. Das sind doch Aussagen, die man von einer Regierung hören möchte. Nicht von Wahlkämpfern, die dürfen gerne etwas schwarz-weiß zeichnen. Aber in der Regierung müssen sie eben bereit sein, die Interessen der Bevölkerung ins Zentrum ihres Handelns zu stellen. Nun aber zu den aktuellen Meldungen, natürlich weltweit beachtet, auch sorgenvoll auf Vorrat kommentiert. Die Wahlen im schönen Bundesland Brandenburg in Potsdam. Was würde dort geschehen? Ein Tribunal gegen die Ampel, sollte es der AfD gelingen, die Umfrageresultate zu bestätigen. Aber aufgepasst, im Vorfeld solcher Wahlen, das haben wir in der Schweiz immer wieder gesehen, werden die Rechten von den Medien hochgeschrieben. Da werden also Umfrageprognosen gestellt, die ins Stratosphärische, ins Schwindlige ausschlagen. Und dann, wenn das nicht ganz so gut ausgefallen ist, wie da die Demoskopen und die mit ihnen verbündeten Journalisten, die natürlich gar nicht wollen, dass da die betreffend ausgemessenen Wählerschaften durchmarschieren und dass die Parteien da gewinnen. Wenn sie dann also nicht diese hohen Resultate erzielen, dann stellt man fest, ja, da sind sie zurückgebunden worden. Nicht so stark, wie man dachte, und man deutet dann oft auch Erfolge in Niederlagen um. Nun, die AfD hat stark zugelegt in Brandenburg, plus 6%, aber im Fotofinish gleichsam auf den letzten Metern ist die SPD unter dem Ministerpräsident Dietmar Woidke an ihr vorbeigezogen. Nun, Brandenburg ist ein Bundesland, das nach meinem Verständnis sehr stark immer von der SPD regiert und auch geprägt wurde. Matthias Platzek zum Beispiel, der talentierte Sozialdemokrat, war ja dort auch Ministerpräsident, um nur einen zu nennen. Hat übrigens sehr eng zusammengearbeitet mit dem CDU-Mann Schönbohm, also hier nicht eine ideologisch abgedriftete SPD, zumindest in den Zeiten, als ich noch in Deutschland intensiver die Wahlen und die politischen Ereignisse aus allernächster Nähe verfolgen durfte. Also die SPD knapp vorne, plus 4,5% mit 30,7 gegenüber 29,5% der AfD. Dann das Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand 13,3. Plus 13,3, die CDU fällt zurück, also kein Merz-Effekt hier nach der Kanzlerkür. Das ist unangenehm, zeigt, dass eben doch das Vertrauen gegenüber Friedrich Merz, dem etwas konservativer auftretenden CDU-Chef, aber eben doch immer wieder in alten Merkeleien, in Merzeleien gefangenen Politiker, dass eben die Überzeugung noch nicht ausreichend vorhanden zu sein scheint beim Wähler. Die Grünen stürzen ab, minus 6,6%, schaffen gar nicht den Einzug ins Parlament. Die Linke auch auf 3% heruntergestürzt. Da sind natürlich viele Stimmen zum Bündnis Sarah Wagenknecht gegangen. Eine nicht ganz einfache Regierungsbildung da für den Martin Woidke. Und das, was man beobachten kann, gab übrigens um 20.15 Uhr, sehr interessant, eine Störung beim Auszählprozess in Brandenburg. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sagt's nicht dem Donald Trump, sonst spricht er da von Wahlfälschung im ganz großen Stil. Ich habe mit einigen Beobachtern vor Ort gesprochen, die mir gesagt haben, wir schließen gar nichts aus, also wir halten es für möglich, dass da sogar gefälscht und manipuliert wurde, nach diesem eben wundersamen Aufstieg der SPD, die ja bei den Europawahlen noch auf schwachen 13% gelandet war. Und plötzlich ist man da über 30%. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Ja, möglich ist tatsächlich in der heutigen Zeit alles. Aber bevor wir das verschreien oder an die Wand malen, muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass möglicherweise etwas anderes da stattgefunden hat, nämlich, dass sich sehr viele Wähler auch aus anderen Parteien, die AfD-Gegner sozusagen, die über alle Parteigrenzen hinweg verbünden, verkündeten AfD-Gegner sich hinter den SPD-Kandidaten gestellt haben, also wie bei einer Majorzwahl, und gesagt haben, jetzt müssen wir einfach zeigen, dass da diese AfD zurückgebunden werden muss. Die steigt uns da etwas zu schnell auf, die marschiert etwas zu forsch durch, die wird vielleicht auch überheblich in diesem Überschwang. Und da haben die Wähler gesagt, also die Nicht-Sympathisanten der AfD, das möchten wir stoppen. Das scheint mir der realistischere Erklärungsmodus zu sein, dass also hier sozusagen eine informelle große Koalition sich schon mal hinter den Herrn Woidke gestellt hat und die AfD dadurch nicht vollständig zurückbinden konnte, aber immerhin auf den zweiten Platz verweisen. Die Bäume wachsen da auch für die AfD nicht in den Himmel. Das sind halt demokratische Prozesse, da darf man auch nicht drüber verzagen, das ist legitim, das kann man machen, zeigt allerdings auch, dass sie in Deutschland heute eine Situation haben, die mich an die Schweiz erinnert, der 90er und 2000er Jahre, zum Teil noch heute, wo sie nur noch zwei Parteien hatten in der Schweiz, die SVP gegen alle anderen. Da gab es Koalitionen der Vernunft, da gab es großräumige Allianzen, um die SVP zu stoppen. Solange die SVP bei ihrem Programm blieb, unbequem, auch gegenüber der Obrigkeit, hat sie laufend zugelegt und diese Koalitionen der Vernunft zwischen den ja, Bürgerlichen der Mitte oder links der Mitte mit den Linken, die haben sich dann als nicht sehr vernünftig erwiesen, vor allem für die FDP, die in der Schweiz etwa die Rolle spielt, wie in Deutschland die CDU. Also da wird man sehen müssen, zwei Parteien gewissermaßen jetzt in Deutschland am Ruder und interessante, intensive Debatten, also auch wenn es noch an direkter Demokratie fehlt, doch starke Lebenszeichen der Demokratie, ist ja Unsinn zu behaupten, die Demokratie sei da in der Defensive in Deutschland. In den Schweizer Medien, aber natürlich auch in den internationalen Medien beschäftigt man sich auch mit der FPÖ, dem Volk so nah, dem Volk so fern. Deutelt und deutet da die Neue Zürcher Zeitung, ein klassisch liberales FDP-Blatt. Auch wenn die FDP nicht mehr so liberal ist, dann zieht man das durch in großer Verbundenheit. Und Parteien wie die FPÖ, die behagen natürlich da der Neuen Zürcher Zeitung überhaupt nicht. Man macht vielleicht nicht bei der totalen Verteufelung mit, aber man merkt, dass da das Verständnis nicht so stark ausgeprägt ist oder dass man sich auch ein gewisses Verständnis gar nicht zulässt. Und im Grunde muss man das einfach völlig neutral und nüchtern analysieren. Ich meine, die FPÖ war die Partei, die sich in Österreich gegen diesen überzogenen Corona-Wahn gestellt hat und gesagt hat, nein, wir wollen keine Impfpflicht. Und man hätte das ja einfach durchgesetzt. Und das wurde für viele zum Sinnbild dafür, dass eben die Regierung einfach über die Köpfe sehr vieler Leute hinweg regiert und vor allem, dass man damals in der Pandemie in einer Deutlichkeit, die erschreckend war, begann, Bürger und Bürgerinnen auszuschließen, sozusagen aus dem Kreis der Zivilisierten, die skeptisch waren gegenüber der Impfung. Man wollte also den Leuten in die Körpersäfte hinein regieren. Das hat Herbert Kickl, der FPÖ-Vorsitzende, realisiert, gemerkt, kein natürlicher Charismatiker, kein Sympathieträger sozusagen, fernsehtauglich und geländegängig, wie man das gerne hätte, diese sandgestrahlten TV-Typen, die natürlich in guten Zeiten immer nach oben gespült werden, sondern ein knorriger, ein wurzliger Einzelgängertyp, der da Ironmans Eisen abstrampelt oder auf Berge klettert, also eher etwas, der solitär in der Politik, bezeichneterweise in der FPÖ, früher eher etwas hinter den Kulissen, hinter den Herzschmerzpolitikern wie einem Strache oder anderen, die da sozusagen etwas verbindlicher und populärer aufzutreten wussten, die gewissermaßen den Schlüssel hatten auch zu den Emotionen der Wähler. Und Kickl, ein Verstandesmensch, ein Intellektueller, der eben diese Dinge da erkannt hat und strategisch konsequent durchgesetzt. Und das hat ihm natürlich diesen Nimbus gegeben, des Robin Hoods, der Überfahrenen, der Nicht-Berücksichtigten, die ja in der Politik tatsächlich immer wieder vergessen, verleumdet und schlecht hingestellt werden. Das hat er durchgezogen bis heute und das hat ihm den Erfolg gebracht. Demokratie heißt eben Volksherrschaft und nicht Volksverachtung durch da die sich erleuchtet wähnenden Eliten, eben die gelegentlichen Scheineliten. sehr interessant, was auch da passiert, aber jegliche Überheblichkeit verbietet sich. Die Parteien, die jetzt verlieren, und die Zeitungen, denen die Leser nicht folgen, weil sie eben jene Parteien wählen, die sie ja gar nicht wählen dürften, die müssten in sich gehen und sagen, ja, um Himmels Willen, warum machen denn die Wähler nicht das, was wir ihnen da permanent vorgeschrieben haben? Aber anstatt den Fehler bei den Wählern zu suchen, könnte man ja vielleicht mal in den Spiegel schauen und etwas Selbsterkenntnis üben. Was sind da noch weitere Schlagzeilen? Ja, die Grünen verpassen den Einzug in den Landtag. AfD kommt auf Platz 2. Wir sind die Sieger des Abends. Ja, es gab da ein paar Sieger an diesem Abend. Einer davon ist die Demokratie. Iran will 2 Millionen Afghanen abschieben. Aufgepasst, da muss man schauen, was mit diesen Afghanen passiert. Eine Problem, eine Risikogruppe im Ausländerbereich, wenn wir sehen, wer da Straftaten begeht in Europa. Und ich glaube, man muss hier einfach eingestehen, dass man diese großzügigen Asylregelungen gegenüber den Afghanen etwas in Zweifel ziehen sollte. Und es gibt ja auch Bestrebungen jetzt der afghanischen Taliban-Regierung, hier gewissermaßen eine imagemäßige Läuterung durchzugeben, weil die merken eben auch, wenn da immer mehr Leute abwandern, nicht nur aus religiösen und politischen Gründen, sondern einfach deshalb, weil sie keine Perspektive für ein Wohlstandsleben sehen. Aber wir müssen doch aufpassen, dass wir da nicht das ganze Afghanistan bei uns importieren. Das ist auch nicht gut für Afghanistan und auf keinen Fall ist es gut für Europa, für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz. Friedensgespräche. Es ist Russland, das nicht reden will, weiß die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, das ist auch so ein Dogma. Wir haben ja überall diese Dogmen, die nicht in Frage gestellt werden dürfen, zum Beispiel der absolute Bösewicht, sozusagen die Urwurzel allen Übels auf der Welt. Das ist ausschließlich Wladimir Putin. Schon ein bisschen einfache Theorien, die da herumgeboten werden. Und selbstverständlich will Putin auch gar nicht reden. Ja, im Moment, glaube ich, will er nicht reden. Hat auch gar keinen Grund dafür. Weil eben entgegen den Aussagen dieser Zauberlehrlinge die russischen Armeen auf dem Vormarsch sind und da militärisch bestimmte Tatsachen schaffen können. Aber die Behauptung, dass Russland nicht reden will, ist schlichtweg falsch. Denn Russland hat ja dokumentiert im April 2022, dass sie zu reden bereit sind. Man ist sogar kompromissbereit gewesen. Es gab Vorschläge, sich zurückzuziehen, eine Friedenslösung zu finden. Aber die wurde hintertrieben, und darüber habe ich ja mit dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder in Zürich gesprochen. Die wurden hintertrieben, ja von wem wohl? Von den Amerikanern und von den Briten. Also man soll doch aufhören, diese offensichtlich nicht stimmenden Behauptungen hier anzustellen. Damit schaden sich doch die Zeitungen, bringen sie sich in Misskredit in den Augen ihrer Leser. Hisbollah-Führer, Kampf der Abrechnung mit offenem Ausgang, ja, das sind ja Hollywood-reife, wenn es nicht so schlimm wäre, Hollywood-reife Szenerien, die wir da sehen im Nahen Osten, Israel mit dieser Pager-Attacke, unglaublich, fast schon die Hollywood-Filme übertrumpfend, eine Mischung aus Genialität und Hinterlistigkeit, die da geoffenbart wurde, und nicht wenige fragen sich heute, du, was haben sie eigentlich in mein Handy eingebaut und was passiert, wenn ich mal irgendwo in Ungnade falle, explodiert dann auch mein Kommunikationsgerät oder mein Pager oder eben mein Handy. Also meine Damen und Herren, passen Sie auf, wer Ihnen heute ein Handy schenkt. Eine Nazi-Partei ist sie nicht, auch wenn Nazis in der Partei sind, sagt Joachim Gauck zur AfD. Ja, da sind wir noch einmal beruhigt, wenn der frühere Bundespräsident zu solchen Aussagen findet und in seiner, ja, ihm bekannten Art dann entsprechende Aussagen tätigt. Ja, interessant, was hier passiert. Historische Niederlage statt Merzeffekt für die CDU, darüber haben wir bereits gesprochen, das haben Sie auch gemerkt. Und die Welt wartet auf mit einem Großporträt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ja fast schon wieder bewundernswert ist für diesen, ja, fast schon zähnefletschenden kriegerischen Kurs, den sie da mit großer Schlagfertigkeit immer wieder bekräftigte, keinen Millimeter abweichend von dieser, also wirklich betonierten Linie. Eine gewisse Faszination kann ich mir da nicht verkneifen, auch wenn ich ganz anderer Meinung bin als diese FDP-Politikerin, die mir gänzlich unfreiheitlich erscheint oder vielleicht auf eine dogmatische Art und Weise freiheitlich, weil sie eben nicht bereit ist, die Freiheit auch in ihrem jeweiligen Zeitkontext zu untersuchen. Meine These ist ja, die angeblichen Diktaturen des Ostens und auch die sozialistischen Länder, die angeblichen des Ostens, die werden gemessen an ihrer Geschichte immer kapitalistischer und immer freier, rücken also systemmäßig an uns heran, wenn sie vergleichen Russland mit dem Russland Stalins oder Brezhnevs und heute, oder China unter Mao und China unter heute, da kann man ja nicht bestreiten, dass die uns näher kommen. Auf der anderen Seite droht unsere Welt, die kapitalistische, die freiheitliche Welt, immer sozialistischer und weniger frei zu werden. Und ich warne einfach davor, mit abstrakten Freiheitskonzepten da aus der eigenen unmittelbaren Umgebung die Welt beglücken zu wollen. Das blendet eben auch die geschichtlichen Erfahrungen dieser Staaten aus. Und anstatt die geringfügiger werdenden Differenzen da zu Kreuzzügen aufzublasen oder sich durch zu Kreuzzügen ermutigt zu fühlen, deswegen sollten wir doch alles daran setzen, hier diesen Ländern zu helfen, und wenn es Konflikte gibt, diese Konflikte einzugrenzen, einzuhegen und nicht auch noch aufzublasen. Aber das, damit kann man also bei Frau Strack-Zimmermann überhaupt nicht landen, wenn man solche Gedanken da vorlegt. Bei der Kronenzeitung, die berichtet da über eine große Kanzler-Elefantenrunde mit Karl Nehammer von der ÖVP, mit Beate Meinl-Reisinger von NEOS, Andreas Babler, SPÖ, Werner Kogl, die Grünen. Die FPÖ nahm an dieser Elefantenrunde nicht teil oder wurde gar nicht eingeladen. Also ist die Aussagekraft da etwas gering. In Österreich, ich war am Samstag am Philosophicum Lech, eine großartige Veranstaltung mit Konrad Paul Liessmann, dann Barbara Bleisch vom Schweizer Fernsehen und auch beteiligt, glaube ich, als Gründer der Schriftsteller Michael Köhlmeier, den ich verehre, den ich sehr schätze, vor allem seit seinem Buch «Zwei Männer am Strand», Michael Köhlmeier, aber eben auch Konrad Paul Liessmann, Barbara Bleisch, Philosophie der Störung. Also auch die Philosophen haben gemerkt, dass es da ein bisschen zu behaglich, ein bisschen zu konsensual zu und her geht da in den gelehrten Stuben, und deshalb plädierten viele Teilnehmer dafür, eben mehr Störung zuzulassen, aber auch nicht zu viel. Also nicht alles, was stört, ist dann sozusagen produktive Störung aus Sicht da der Denker und Philosophen, aber immerhin ein gewisses Offenheitspotenzial wurde da sichtbar gegenüber jenen störenden und zum Teil halt auch verstörenden Bewegungen, die wir jetzt sehen. Ich bin ja da sehr, sehr tolerant und glaube, jede Störung muss immer als Symptom für etwas interpretiert werden. Rezession, erstmals schrumpft Österreichs Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Was müsste eine neue Regierung tun? So titelt die Presse, die etwas bürgerlichere Tageszeitung, sehr schön gemacht übrigens in Österreich. Ganz andere Töne dann auf der Titelseite des Standard, eine leidenschaftlich gemachte, eher linke Zeitung oder klar linke Zeitung. FPÖ ebnete Weg für Klimaleugner-Lobby ins EU-Parlament. Da wissen Sie auch, wo der Hase hinläuft. Liberale Zivilgesellschaft, ein Kolumnist bejubelt da die Anstrengungen der öffentlich-rechtlich subventionierten Kulturanstalten gegen die FPÖ da sich kulturell ins Zeug zu legen. Man könnte sich auch die Frage stellen, ist es der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen, sich auf diese Art und Weise in den Wahlkampf einzumischen? Das zumindest da die bescheidenen Einwände aus der Schweiz. Ja, also ein großes Wahlspecial, im Grunde ein einziger Wahlaufruf gegen die FPÖ. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich hätte da noch ein paar Themen, aber ich werde die im Verlauf der Woche einstreuen, was ich mir so am Wochenende notiert habe. Ein paar Beobachtungen gewissermaßen von bleibender Aktualität. Seien Sie gespannt. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen, wie gesagt, energiegeladenen, zuversichtlichen Start in die neue Woche. Ich melde mich auf jeden Fall zurück. Machen Sie es gut. Bis bald. Und ja, alles Gute.